Wir haben heute Abend ein prophetisches Thema und ich lese uns dazu ein grundlegendes Wort des Apostels Petrus aus 2. Petrus 1, Vers 19. Und wir haben desto fester das prophetische Wort, und ihr tut wohl, dass ihr darauf achtet, als auf ein Licht, das da scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe in euren Herzen. Wir wollen beten. Vater, wir danken dir für diesen Abend, für dein Wort, für die spezielle Form der Gemeinschaft, aber räumliche Distanzen sind für dich gar kein Problem und deinen Geist. Du bist wirksam, du handelst, du redest, du bewegst Herzen und wir bitten dich darum, dass diese Stunde eine Stunde ist, die du fühlst, dass diese Stunde dazu dient, dass wir neu ausgerichtet werden auf dich, Herr Jesus, den, der gekommen ist und den, der wiederkommen wird. Und wir danken dir für unseren Bruder, dass du ihn ausrüstest, dass du ihm Vollmacht gibst, dass er reden kann, wie es dir gefällt und sagen kann, was du gesagt haben willst. Wir danken dir, dass du in Sonderheit ein Gott der Elenden und der Schwachen und Gebeugten bist. Ein Gott voller Gnade, ein Gott voller Barmherzigkeit, ein wunderbarer Herr. Und danke, dass wir diese Zeit auch auskaufen dürfen und dass durch die spezielle Situation in der Welt auch mehr Menschen wie sonst fragen, wohin geht das alles und was bleibt, wenn es hier zu Ende geht. Danke auch für dein Wort und das prophetische Wort und das Licht, das du uns gibst. Nun nimm diese Stunde in deine Hand, sie gehört dir, du bist der Herr. Wir wollen dich ehren, loben und preisen. Amen.
Liebe Brüder und Schwestern, liebe Zuschauer nah und fern, es sind ja doch einige heute schon hier. Ich freue mich, dass ich nicht ganz allein hier stehe. Danke für die Einladung. Wir haben ein umfangreiches Thema, soweit die Zeit reicht, werde ich es mit Gottes Hilfe uns weitergeben. Und zwar Countdown 2020 oder 2020. Wie weit sind wir in der Endzeit? Der aktuelle Anlass ist natürlich die Corona-Krise, eine Situation, wie wir sie seit dem Zweiten Weltkrieg noch nie erlebt haben. Was will Gott uns damit sagen? Wie weit sind wir in der Endzeit? Kommt der Herr bald? All diese Fragen bewegen uns. Und ich möchte mit uns jetzt einen Blick richten auf die ganze Geschichte, auch Kirchengeschichte, in dieser Kürze der Zeit natürlich nur schlaglichtartig, mit einigen Jahreszahlen, einigen Ereignissen, die uns zeigen, wie dieser Countdown so langsam abläuft, wie es immer weiter auf das Zero, auf das Null zugeht. Und ich sage nicht, dass der Herr jetzt zu einem bestimmten Datum oder so weiter kommt, aber wir sollten immer bereit sein, dem Herrn Jesus zu begegnen, ihm unser Herz gegeben haben, damit wir ganz bei ihm sein dürfen, in seiner Herrlichkeit. Ich lese uns ein Wort aus Apostelgeschichte 1, die Verse 9 bis 11. Da heißt es, und als er das gesagt hatte, wurde er, nämlich der Herr Jesus, vor ihren Augen aufgehoben und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen hinweg. Und als sie ihm nachsahen, wie er zum Himmel fuhr, da standen plötzlich zwei Männer in weißen Gewändern bei ihnen, die sagten, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen wurde, wird so kommen, wie ihr ihn zum Himmel habt auffahren sehen. Soweit das Wort des lebendigen Gottes. Liebe Zuschauer, liebe Brüder und Schwestern, wann hat die Endzeit begonnen? Was denkt ihr? Viele würden jetzt sagen, mit der Staatsgründung Israels im Jahr 1948. Ich antworte, gut, richtig. Aber das ist die Endzeit im engeren Sinne. Wenn man die Endzeit im weiteren Sinne betrachtet, dann begann sie mit dem Kommen des Messias, Jesus Christus, auf diese Erde und mit der Entstehung der Gemeinde des Herrn. Und so sind wir jetzt im ersten Jahrhundert. Die Endzeit beginnt mit dem Kommen des Messias. Ungefähr im Jahre 30 nach Christus, es war wahrscheinlich nach vielen Ansichten von Auslegern das Jahr 31. Gibt es verschiedene Berechnungen und Hinweise, die kann ich jetzt nicht alle ausführen. Aber jedenfalls um diese Zeit herum, da geschahen die Kreuzigung unseres Herrn Jesus, die siegreiche, leibhafte Auferstehung, seine Himmelfahrt und die Ausgießung des Heiligen Geistes an Pfingsten. Und daraus entstand dann ja die Gemeinde, zu der wir ja heute gehören, über verschiedene Denominationsgrenzen hinweg. Dann gehen wir weiter in das Jahr ungefähr spätestens 90 nach Christus. Da empfing der Apostel Johannes auf der Insel Patmos, auf der ich vor einigen Jahren auch schon mal sein durfte. Es ist sehr beeindruckend dort. Empfing er die gewaltige Offenbarung über den Herrn, der wiederkommen wird, der aber vorher seine Gerichte schicken wird über diese Erde. Die sieben Sendschreiben sind uns dort geschrieben oder offenbart. Und es gibt zwei Gemeinden, die keinen Tadel erhalten. Wisst ihr, welche das sind? Zum einen Smyrna, die leidende Gemeinde, und zum anderen Philadelphia, die Gemeinde, die den Herrn lieb hat, die Missionsgemeinde, wie man sie auch nennen kann. Es finden sich aber auch Gemeinden, die überhaupt kein Lob bekommen. Das ist zum einen die tote Gemeinde Sardes und Laodicea, die laue Gemeinde, man kann sagen die Endzeitgemeinde, obwohl ich die Ansicht habe, dass auch zu allen Zeiten alle Gemeindeformen in der Christenheit vertreten sind. Es gab immer schon Erweckung, es gab immer schon Lauheit, aber heute in der Endzeit, wo viele im Glauben schwach geworden sind, da ist die Lauheit besonders groß. Wir wollen nicht zu Laodicea gehören, sondern zu Philadelphia, dass wir erwecklich sind, missionarisch, gerade auch jetzt in dieser Corona-Zeit, das Evangelium weitergeben, die frohe Botschaft durch Wort, durch Traktate. Man kann die auch in die Briefkästen werfen. Macht Gebrauch davon, liebe Geschwister. Nutzt diese Zeit, wo die Menschen vielleicht offener sind als zuvor. Über diese Gemeinden der Sendschreiben kam das Gericht, auch in Form des Islam, der Kleinasien überrollt hat, heute heißt es Türkei, die Türkvölker sind dort und die sind überwiegend islamisch geprägt leider. Und es war aber auch ein Gericht, das Gott zugelassen hat. Vielleicht auch, wenn jetzt der Islam sich bei uns ausbreitet, auch eine Gerichtssprache Gottes. Wir wollen das sehr ernst nehmen. Es liegt auch daran, dass in unseren Kirchen weithin leider ein verflachtes, verwässertes, bibelkritisch durchsetztes Evangelium, wenn es überhaupt noch ein solches ist, gepredigt wird. Aber wir wollen wachsam bleiben, wir wollen dem Herrn weiterhin dienen und die Bibel, das Wort Gottes ernst nehmen, vom ersten Buch Mose, von der Schöpfungsgeschichte bis zur Offenbarung an Johannes. Gehen wir ins zweite bis vierte Jahrhundert. Natürlich nur ganz skizzenartig jetzt. Da haben wir die Entstehung der Staatskirche und leider auch die Vermischung mit der Welt. Im zweiten bis vierten Jahrhundert sind verschiedene Gegenströmungen zum christlichen Glauben immer stärker aufgebrochen. Eine okkulte Gnosis, ein frühchristlicher Mystizismus und Katholizismus mit dem Eindringen des Heidentums in die Kirche. Immer stärker prägte sich eine Staats- und Volkskirche aus, die bis heute ja verbreitet ist. Nun, es gibt viele, viele Gläubige in Freikirchen, aber auch in der Staats- oder Volkskirche, Gott sei Dank. Aber das Problem ist, dass da viele, die allermeisten einfach als Säuglinge hineingetauft werden, aber man hat sie nie belehrt, dass sie eine persönliche Glaubensentscheidung für den Herrn Jesus treffen sollten. Das ist die große Not, dass viele sich in Sicherheit wiegen. Ich bin ja getauft als Kind, aber ich habe nie eine Bekehrung und Wiedergeburt erlebt. Geistliche Wiedergeburt nach Johannes 3. Und wir wollen immer wieder den Menschen das sagen, ihr müsst zum Herrn wirklich umkehren, eine persönliche Entscheidung treffen, Jesus ins Herz nehmen. Dann seid ihr ganz bei ihm, dann seid ihr wirklich Kinder Gottes und gerettet. Stattdessen, das fing schon im ersten Jahrhundert natürlich auch an, aber dann im zweiten, dritten, vierten Jahrhundert die Staatskirche. Es war nicht alles schlecht, es war gut auch, dass Konstantin die Verfolgungen beendet hat, aber es kam als Folge die Vermischung hinein. Die Verfolgung hatte die Gemeinde reingehalten. Vielleicht erleben wir auch irgendwann wieder Verfolgungen. Wir haben jetzt eine Art Generalprobe, dass man sich nicht mehr versammeln durfte. Nehmen wir auch das ernst. Aber auch damals, als die Verfolgung aufhörte, kam die Vermischung mit der Welt, mit dem Heidentum. Und es gibt natürlich auch biblische Lehren im Katholizismus, aber es ist auch viel Unbiblisches, Heidnisches eingedrungen. Habt ihr euch schon mal gefragt, was eigentlich die katholischen Heiligen sind? Bei allem Respekt vor den Menschen und ihren Leistungen, die zum Teil wirklich bewundernswert waren, aber letztendlich hat man sie dann in eine Weise hochstilisiert und verehrt. Und zwar, man hat die früheren heidnischen Gottheiten aus dem Griechentum, aus dem Römertum und so weiter einfach mit christlichen Namen getauft. Zum Beispiel haben die Heiden einen Gott der Heilung verehrt. Später hat man einen Heiligen dafür eingesetzt. Man hat einen Gott des Wassers oder des Feuers gehabt. Später waren es die katholischen Heiligen. Also diese Vermischung mit auch abergläubischen Elementen ist sehr früh in die Kirche eingedrungen. Bis hin heute auch zu Fasching und vielen anderen Dingen, die ja da auch mitgefeiert werden. Da hat man ja auch den Aschermittwoch, da kann man da wieder Buße tun über die Sünden. Aber ein ernsthafter Christ, der wird das gar nicht wollen. Der wird dem Herrn jeden Tag dienen wollen. Der wird nicht sagen, heute sündige ich, darf ich sündigen, am nächsten Tag muss ich dann Buße tun. Natürlich, wir alle sündigen immer wieder, aber es sollte nicht der Normalzustand sein oder noch sogar von den Kirchen erlaubt, sondern man sollte ganz klar sagen, folge dem Herrn nach, wenn der Herr Jesus dich erlöst hat, sein Leben gegeben hat am Kreuz auf Golgatha, um dich zu erlösen, hat er so seine Liebe bewiesen, dass wir ihn doch wieder lieben, dass wir ihm gehorsam sein möchten, mit seiner Kraft, nicht aus eigener Kraft. Und wenn wir doch versagt haben, dürfen wir umkehren, dürfen wir aufstehen, dürfen wir Buße tun, wie die Heilige Schrift sagt. Wir machen einen Sprung zum 7. Jahrhundert. Da entsteht nun als eine gegenchristliche Strömung der Islam. Der Islam sagt im Koran, dass Allah keinen Sohn hat. Es steht auch manches Biblische drin. Mohammed hat manches, ich sage mal, abgeschrieben, übernommen aus der Heiligen Schrift, Alten und Neuen Testaments. Aber er hat Jesus zu einem Propheten degradiert. Immerhin ein Prophet, aber Jesus ist viel mehr. Er ist der einzig lebendige Sohn Gottes, der sein Blut vergossen hat am Kreuz auf Golgatha, um uns zu erlösen. Er ist das Lamm, das uns ewiges Leben schenkt. In 1. Johannes 2, Vers 22 steht die Antwort auf den Islam und alle anderen Richtungen, die die Gottheit, die Gottessohnschaft Jesu Christi leugnen. In 1. Johannes 2, Vers 22 lesen wir, wer ist ein Lügner, wenn nicht der, der leugnet, dass Jesus der Christus ist, der Messias ist, der Heilskönig. Das ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Nun, nicht nur der Islam ist eine antichristliche Strömung, auch liberale Theologen, die die Gottheit Jesu leugnen, auch Sekten wie die Zeugen Jehovas, die Jesus zu einem Erzengel Michael degradieren und viele andere Richtungen. Wollen wir auch da wachsam bleiben, dass wir nicht diese Strömungen hereinfallen. Ein großer Sprung, fast 1000 Jahre später, ins 16. Jahrhundert. Es war noch die hochmittelalterliche katholische Kirche. Es gab aber auch da immer treue Christen, die aber auch zum Teil innerhalb dieser Kirche ausgeharrt haben, auch bis heute solche, die dort noch sind. Aber vielmehr außerhalb die Waldenser, die Hugenotten und alles, auch die böhmischen Brüder und so weiter, später dann die Täufer, die gesagt haben, wir wollen wirklich gemäß der Bibel leben, wir wollen keine Vermischung mit weltlichen heidnischen Elementen, sondern allein die Heilige Schrift. Und jetzt kommen wir ins 16. Jahrhundert, die Reformation. Martin Luther, Huldreich Zwingli, Johannes Calvin, bei allen Schwächen, die auch diese Männer hatten, sie haben doch die Heilige Schrift wieder ans Licht gehoben, haben gesagt, allein Jesus Christus, allein die Bibel, allein die Gnade, allein der Glaube und allein Gott sei die Ehre. Und seht ihr, daran kann man erkennen, ob die reine biblische Lehre ist oder Vermischung durch dieses allein, solus Christus, sola gratia, sola scriptura, sola fide, um das auf Lateinisch auch zu sagen. Also dieses allein ist ganz entscheidend. Und in der Reformation nun ist es so gewesen, dass manches richtig aufgebrochen ist, vor allem die Bibelübersetzung war ein großer Segen. Aber die Reformation, so muss man auch sagen, sie wurde nicht wirklich zu Ende geführt. Auch heute ist sie nicht wirklich ganz am Ende. Aber nach meiner persönlichen Erkenntnis, ich will niemand zu nahe treten, haben die täuferischen Bewegungen die Reformation noch ein Stück weitergeführt als etwa ein Martin Luther. Sie haben zum Beispiel auch diese Frage der Taufe diskutiert und es gibt unterschiedliche Erkenntnisse. Ich war auch viele Jahre lang der Meinung, ja, also die Säuglingstaufe. Aber sie haben gesagt, an sich gehört ja auch eine persönliche Glaubensentscheidung dazu. Und dann sind solche Brüder wie Felix Manns, Balthasar Hubmaier und Michael Sattler aufgetreten. Sie haben auch die Friedfertigkeit betont und den Eidschwur abgelehnt und solche Dinge. Es wären jetzt viele Themen, die wir jetzt hier nicht diskutieren können. Aber auf jeden Fall haben Sie wirklich versucht, noch tiefer in die Bibel hineinzugehen und sind praktisch noch über einen Martin Luther hinausgegangen. Allerdings, wir wollen fair sein, in allen Strömungen, ob es Luthertum, Reformiertentum ist oder Täufertum, es gab überall auch Auswüchse, Fehlentwicklungen und so gab es ein Täuferreich in Münster, wo schwärmerische Elemente die Oberhand hatten, die dann auch blutig verfolgt und niedergeschlagen wurden. Und aufgrund dieser schmerzlichen Erfahrung hat sich dann eine friedliche Täuferbewegung herausgebildet, vor allem durch den ehemaligen katholischen Priester Menno Simons, die Mennoniten, die es auch bis heute gibt, die sich dann später auch wieder zum Teil aufgespalten haben in konservative und liberale Richtungen, ganz konservative, die Amish-Bibel in den USA, die ich auch schon besuchen durfte. Also es gibt da unterschiedliche Richtungen, aber gemeinsam ist ihnen eben, dass sie wirklich die Reformation bis zu Ende führen wollten, so zumindest der Anspruch. Nun machen wir einen weiteren Sprung bis zum 18. Jahrhundert. Wir kommen jetzt immer näher an die Gegenwart, liebe Geschwister und liebe Zuhörer. Im 18. Jahrhundert ereignete sich insbesondere die Französische Revolution und in Verbindung mit dieser entstand die Gottlosenbewegung. Auch vorher gab es schon in der Aufklärungsphilosophie viele Elemente, wo Gott immer mehr so als deistisches Prinzip reduziert wurde, wo Gott nicht mehr ernst genommen wurde als der lebendige Herr und Schöpfer der Welt. Und nun 1789 bis 1799 tobte in Frankreich die Französische Revolution mit den Schlagworten Liberté, Fraternité, Égalité, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Praktisch das Prinzip des Sozialismus, der Gleichschaltung aller Menschen, auch wenn Unterschiede da sind. Das wirkt sich bis heute aus in der Auflösung der Geschlechtsunterschiede. Es ist eine späte Frucht dieses sozialistischen Denkens, wo dann die Schöpfungsordnung Gottes angetastet wird, wo man versucht, sie zu beseitigen. Und man sagt, es gibt heute nicht nur männlich-weiblich, sondern auch divers. Leider bis in christliche Kreise hinein hat man sich dem schon angepasst. Aber die Bibel sagt, Gott schuf den Menschen als Mann und Frau. Und daran wollen wir als bibeltreue Christen auch festhalten. Nun jedenfalls bei der Französischen Revolution wurde der Mensch auf den Thron gesetzt. Nicht mehr Gott, sondern der Mensch ist der Schöpfer seiner eigenen Welt, seiner eigenen Gebote. Aber die Folge war das totale Chaos. Die Gründer der Revolution gingen zum Großteil oder schickten sich gegenseitig auf die Guillotine, die Enthauptungsmaschine. Und dann trat ein Napoleon Bonaparte auf, der sich am 2. Dezember 1804 selber zum Kaiser der Franzosen krönte. Er wollte keinen Papst dabei haben, er hat sich selber die Krone aufgesetzt. Und das sollte heißen, ein säkularer, weltlicher Staat ohne Gott. Man diskutiert, ob Napoleon später dann doch noch zum Glauben gefunden hat. Ich würde es ihm wirklich von Herzen wünschen. Aber in dieser Zeit war die Betonung dieser Weltlichkeit, dieses Säkularismus, und das setzt sich ja bis heute fort. Nun, im Lukas-Evangelium Kapitel 18, Vers 8 lesen wir, wenn der Sohn des Menschen kommt, wird er Glauben finden auf Erden? Wird er Glauben finden, der Herr Jesus, wenn er wiederkommt? Das ist ein sehr düsteres Wort für die Endzeit. Und wir merken, wie viel Abflachung heute ist, wie viel Gottlosigkeit. Wir machen immer wieder Missionseinsätze mit unserer Gemeinde. Wir bekommen positive Reaktionen, aber auch viele Menschen, die total verfinstert sind, verblendet, die spotten, die über den Glauben herziehen. Ich sage immer, ich kann nur beten für sie, dass sie den Herrn Jesus erkennen, seine Liebe, seine Gnade, seine Herrlichkeit, dass sie wirklich sein Kind werden und die himmlische Hoffnung haben. Aber die Gottlosenbewegung der Atheismus breitete sich aus. Ich nenne Namen wie Charles Darwin, Karl Marx, Friedrich Nietzsche, Ludwig Feuerbach, auch Sigmund Freud, die gottlose atheistische Systeme auf verschiedenen Gebieten vertraten und entwickelten auf dem Gebiet der Biologie, der Gesellschaftsphilosophie, der Philosophie überhaupt, der Psychologie und so weiter. Und das herrscht bis heute vor in vielen Ausbildungsgängen und Systemen. Aber wir wollen überall den Namen des Herrn Jesus hochhalten und betonen, auch in dieser Endzeit, die gerade durch die Französische Revolution noch weiter vorangetrieben wurde. Der Countdown läuft weiter. Und jetzt machen wir einen Sprung in das 20. Jahrhundert. Wir merken, jetzt kommen wir schon ganz nah in die Gegenwart. Jetzt kommen wir zu diesem Jahr 1948. Ich habe es am Anfang gesagt, wann begann die Endzeit? Viele werden sagen 1948. Was war da? Natürlich die Staatsgründung Israels. Der Countdown des letzten Stadiums der Endzeit beginnt zu laufen. Am 14. Mai 1948 wurde der Staat Israel wieder ins Leben gerufen. Wir lesen in Matthäus 24 in der Endzeitrede unseres Herrn Jesus: Von dem Feigenbaum aber lernt das Gleichnis. Wenn sein Zweig schon saftig wird und Blätter treibt, so erkennt ihr, dass der Sommer nahe ist. Also auch ihr, wenn ihr das alles seht, so erkennt, dass er nahe vor der Tür ist. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis dies alles geschehen ist. Nun, der Feigenbaum ist eines der wichtigsten Symbole für Israel, neben dem Weinstock und auch anderen Symbolen. Mit dem Geschlecht, das nicht vergeht, da gibt es verschiedene Diskussionen, ob es Generation heißt oder was auch immer. Aber ich bin überzeugt, es ist das Geschlecht der Juden gemeint. Keiner wird sie ausrotten können. Sie werden bestehen bis ans Ende. Sie haben jeden Holocaust letztendlich doch wieder überlebt. Gott hat Gnade geschenkt, gerade auch nach diesem schrecklichen Holocaust des Dritten Reiches zur Staatsgründung Israels. Und wir wissen ja, wenn der Staat Israel wieder entsteht und wenn die Völker ringsumher sich gegen Jerusalem versammeln, das bereitet sich zusehends vor, auch gerade in der Jetztzeit, dann ist das letzte Stadium der Endzeit erreicht. Das lesen wir etwa, ich kann es jetzt nicht vorlesen, in Hesekiel Kapitel 36 bis 39, in Sacharja Kapitel 12 bis 14 und im Römerbrief Kapitel 9 bis 11 und auch bei vielen weiteren Propheten und Aposteln. Und da steht ja auch, dass alle Völker auf Erden, ja wirklich alle, es ist schrecklich, gegen Jerusalem in den Krieg ziehen werden. Aber dann wird der Messias Jesus auf dem Ölberg erscheinen. Sie werden auf ihn schauen, den sie durchbohrt haben. Jesus als ihren Messias erkennen. Und es wird zur Erweckung kommen. In Römerbrief steht sogar, dass alle sich da bekehren werden. Ob das jetzt das ganze Volk ist oder dieser Überrest, das mag jetzt dahingestellt sein. Aber jedenfalls eine Massenerweckung in Israel. Und ich möchte einmal ganz klar sagen, weil heute viele Menschen, auch Christen, die Ersatztheologie verdrehen, dass Israel für alle Zeit ersetzt worden sei durch die Gemeinde. Ich möchte betonen, bibeltreue Christen, die die Bibel ernst nehmen, die ihre wörtlichen Prophezeiungen ernst nehmen, sie können niemals Feinde Israels sein. Wirkliche Christen, die die Bibel lesen, können niemals den Staat Israel ablehnen. Es ist zwar, man kann sagen, politisch eine zionistische Gründung, aber Gott hat auch diesen Zionismus trotz aller Fehler, die auch dem anhaften, trotzdem gebraucht, um den Staat Israel wieder ins Leben zu rufen und damit die Einleitung der prophetischen Voraussagen, dass sie sich erfüllen, zu ermöglichen. Gehen wir weiter in das Jahr 67 bzw. 68. Ein Sprung in die nähere Gegenwart. Da ist ein positives Zeichen auch geschehen, nämlich die Wiedereroberung der Jerusalemer Altstadt. Und als General Moshe Dayan vor der Klagemauer stand, sagte er, wir sind zur allerheiligsten unserer heiligen Städten zurückgekehrt und werden nie mehr von hier weichen. Der Herr Jesus hat vorausgesagt in Lukas-Evangelium Kapitel 21 ab Vers 22, das sind Tage der Rache, damit alles erfüllt werde, was geschrieben steht. Wehe aber den Schwangeren und den Stillenden in jenen Tagen, denn es wird große Not im Land sein und Zorn über dieses Volk. Und sie werden fallen durch die Schärfe des Schwertes und gefangen weggeführt werden unter alle Heiden. Seht ihr, liebe Geschwister, hier ist zunächst einmal die Zerstreuung des Volkes ausgesprochen, die ab 70 nach Christus erfolgt ist, nach der Zerstörung Jerusalems und des Tempels. Aber danach lesen wir in Lukas 21, Vers 24, Jerusalem wird zertreten werden von den Heidennationen, bis die Zeiten der Heidennationen erfüllt sind. Ein sehr geheimnisvolles Wort. Was heißt das? Ich sehe es so, wie auch manche andere Ausleger, dass damit gemeint ist, der Segen kehrt wieder zunehmend nach Israel und Jerusalem zurück, aber bei den Heidennationen wird er immer mehr hinweggenommen. Die Zeiten der Nationen sind erfüllt. Das erleben wir ja weltweit. Wenn wir sehen, wie viel Glaubenslosigkeit, Gottlosigkeit, auch Anti-Judaismus und Antisemitismus sich ausbreiten. Der Glaubensabfall, da könnte ich jetzt viele sagen, ganz kurze Aufzählung in Stichworten, 1966, also um diese Zeit herum, es wurde ja 1967 der Tempelberg praktisch wieder erobert, obwohl jetzt immer noch Felsendom und Al-Aqsa-Moscheen draufstehen, aber die Klagemauer ist wieder zugänglich. Aber in dieser Zeit um 67, 68 herum, in der zweiten Hälfte der 60er Jahre des 20. Jahrhunderts, da 1966 wurde die erste Satanskirche in Kalifornien gegründet. Gleichzeitig begann die Hippie-, Drogen- und Sexwelle, die ganze Welt zu erobern. Fernöstliche heidnische Kulte sind in das ehemals christliche Abendland eingedrungen. Mao ruft in China die große proletarische Kulturrevolution aus, 1966. Millionen Christen werden verfolgt und getötet. Dann die Studentenrevolution, wo gesagt wird, wir machen selber unsere Gebote, wir erkennen keine Gebote der Kirche oder auch des Staates mehr an. Solche Leute sitzen heute bis in die obersten Verantwortungsstühle, in Gerichten, in der Politik, bei den Journalisten und so weiter. Dann Psychokulte und Gleichschaltungstechniken. Die Gruppendynamik hat sich ausgebreitet. Die New Age-Bewegung mit ihrer okkult-esoterischen Erleuchtung. Die Abtreibungsbewegung wurde vorangetrieben, 1968. Die sogenannte moderne Seelsorgebewegung, wo wirkliche biblische Seelsorge durch psychologische Methoden ersetzt wurde. Dann endete auch in Rom 1965 bereits das Zweite Vatikanische Konzil, wo man die Öffnung zu den nichtchristlichen heidnischen Religionen, etwa dem Islam, ausdrücklich vorgenommen hat, was dann bei den sogenannten Friedensgebetstreffen in Assisi ab 1986 vor den Augen der gesamten Weltöffentlichkeit praktiziert wurde, diese Religionsvermischung. Genauso beim Ökumenischen Rat der Kirchen ab seiner vierten Vollversammlung 1968 in Uppsala wurde gesagt, nicht mehr Mission unter den sogenannten Heiden, sondern Dialog mit den nichtchristlichen Religionen. Natürlich können wir sprechen mit Moslems, mit Hindus, mit Buddhisten, aber der Dialog muss so sein, dass ihnen Jesus bezeugt wird als der einzige Weg zum Vater. Johannes 14, Vers 6, Jesus spricht, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. So sagt der Herr Jesus Christus. Und es ging in diesen 60er Jahren des 20. Jahrhunderts weg vom lebendigen Gott und seinen guten Ordnungen. In meiner Kindheit zum Beispiel war es noch verboten, und ich treffe jetzt einen heiklen Punkt, dass ein unverheiratetes Pärchen zusammen in einer Wohnung gelebt hat. Die hätten gar keine Wohnung bekommen. Heute ist das Normalität. In meiner Kindheit stand zum Beispiel homosexuelle Betätigungen noch unter Strafe. Heute wird man bestraft, wenn man etwas Kritisches dazu sagt. Ja, welche Gesetzgeber haben jetzt richtig geurteilt? Damals oder heute? Von der Bibel her ist es klar, muss ich gar nicht weiter erklären. Die Bibel ist der absolute Maßstab. Sie sagt uns Gottes Willen und die Väter des Grundgesetzes, sie waren noch vom christlichen Geist geprägt. In 2. Thessalonicher 2, Verse 1 bis 12, wird vorausgesagt, dass der Mensch der Gesetzlosigkeit, der Antichrist auftreten wird. Und wenn das oder der das aufhält, weggetan ist, dann wird dieser Mensch der Sünde oder der Gesetzlosigkeit sich ausbreiten. Ich bin persönlich überzeugt, einerseits natürlich auch die Gemeinde, der Heilige Geist, aber auch die guten Gesetze und ihre Vertreter, sie werden weggetan sein. Die Frage der Entrückung möchte ich jetzt hier nicht diskutieren. Ich sage immer so, liebe Geschwister, immer bereit sein für die Entrückung, aber auch bereit sein für die Verfolgung, falls wir doch noch ein Stück weit hineinkommen sollten in die Drangsal. Für beides bereit sein, dann machen wir nichts falsch. Nun müssen wir noch stichwortartig die letzten Jahre bis zur Gegenwart betrachten. Es ist nicht einfach, aber es ist einfach wichtig. Aber lasst mich mal kurz einen Schluck trinken. Nun 1997 habe ich hier als nächstes Jahr mir notiert. 1997 kam Harry Potter und die Intronisierung des Okkultismus. 1997 erschien der erste Roman der Reihe Harry Potter, danach auch die Kinofilme. Und darin wurde die Zauberei als normal, als salonfähig dargestellt. Und man hat den alten Trick angewendet, dass man sagt, nun, es gibt böse, schwarze Magie und gute, weiße Magie. Aber, liebe Geschwister, Gott verurteilt beides. Gott sagt, du sollst dich überhaupt nicht wenden zu den Wahrsagern, Zauberern, Zeichendeutern und so weiter. Es ist Gott ein Gräuel. In 5. Mose 18, Verse 9 folgende wird aufgezählt, welche okkulten Praktiken es da alles gibt bei den Heiden, auch heute, und dass das Gott alles ein Gräuel ist. Muss ich jetzt nicht alles vorlesen. Aber hier wurde gesagt, weiße Magie, die ist ja gut und schwarze böse, ein alter Trick des Teufels. Nein, wir sollen überhaupt keine Zauberei, keine Horoskope, kein Okkultismus, kein Kartenlegen, keine Wahrsagerei und so weiter praktizieren. Wir sollen zum Herrn beten, sein Wort lesen, dann haben wir Orientierung, haben wir Hilfe, haben wir auch Heilung, aber so wie es der Herr schenkt, nichts erzwingen, sondern einfach den Herrn um seine Gnade bitten. Er wird es tun, so wie er es möchte. In Gottes Wort steht in 1. Petrus 5, Verse 8 und 9, seid nüchtern und wachsam, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge, dem widersteht, fest im Glauben gegründet. 1997, die Okkultismuswelle. Eine ganze Generation ist aufgewachsen mit dieser Okkultisierung bereits. Und dann 2009, was geschah da? Wer weiß es? Ich möchte es mal so sagen, die Wiederaufrichtung des Römischen Reiches in Gestalt der Europäischen Union. Am 1. Dezember 2009 ist der Lissabonner Vertrag der Europäischen Union in Kraft getreten. Viele Ausleger und auch ich sehen das so, dass wir seither im wiedererstandenen Römischen Reich leben, das Gott bereits Jahrtausende zuvor durch den Propheten Daniel vorausgesagt hat. Ich hatte die Freude, vor einiger Zeit eine Bibelwoche über den Propheten Daniel zu halten. Es ist so wertvoll und so tiefgehend. Und in Daniel 2 wird berichtet vom Standbild des babylonischen Königs Nebukadnezar, das die Weltreiche im Lauf der Geschichte symbolisiert. Aber in Daniel 7 werden diese Weltreiche, die so humanistisch schön aussehen bei diesem Standbild, als bestialische, brutale Reiche entlarvt, als Raubtiere. Da wird die Bestialität der scheinbaren Humanität aufgedeckt. Nun, dieses Neurömische Reich zeigt sich in seiner Brutalität etwa darin, dass der Volkswille bei der Europawahl 2019 noch ganz nah zurück übergangen wurde. Es wurde schließlich jemand ganz anders als EU-Ratspräsidentin eingesetzt, als diejenigen, die sich eigentlich zur Wahl gestellt hatten. Die Namen erspare ich euch jetzt. Aber das zeigt deutlich, wie abgehoben und volksfremd die Europäische Union funktioniert, weithin. Wenn wir noch weiter zurückgehen, wurde eigentlich die Bevölkerung gefragt, in Deutschland zum Beispiel, ob wir in die Europäische Union eintreten wollen, ob wir wollen, dass die D-Mark, die deutsche Mark, die stabile Währung abgeschafft wird? Nein, wurde einfach beschlossen. In anderen Ländern wurde gefragt, die haben dagegen gestimmt. Dann hat man sie nicht mehr gefragt, indem man nicht mehr einen Vertrag entworfen hat, sondern praktisch eine Verfassung entworfen hat, sondern nur einen Reformvertrag. Frankreich und Holland zum Beispiel, das nur nebenbei bemerkt. Nun, bei allen Drahtziehereien, die da im Hintergrund laufen, dürfen wir doch wissen, einer sitzt im Regiment, unser allmächtiger Gott, der Herr Jesus Christus. Das ist auch bei Daniel zu sehen, als da ein Stein heranrollt, der dieses Standbild mit diesen ganzen Weltreichen zu Fall bringt, der diese Füße, diese Zehen trifft und dann fällt diese ganze Statue um. Und der Herr, der Messias Jesus Christus, er wird sein Reich aufrichten. Er ist dieser Stein, der heranwächst zu dem großartigen Reich, auch im tausendjährigen Reich dann und dann schließlich im neuen Himmel und der neuen Erde. Nun kommen wir ganz nahe an die Gegenwart. Der Countdown läuft. Und zwar möchte ich da sogar ein genaues Datum sagen. 30. Juni 2017. Wisst ihr, was da war? Nun, das war ein Tag vor dem Bau unseres Gemeindehauses in Pforzheim. Das ist nur nebenbei bemerkt. Und ich will sagen, wir bauen trotzdem, auch wenn es noch so finster ist in der Endzeit. Und das würde ich auch euch sagen, den Kopf nicht in den Sand stecken, sondern fröhlich die Häupter erheben und weiter den Herrn Jesus verkündigen, weiter Menschen einladen, dass sie gerettet werden und dass sie sinnvolles Leben in Jesus Christus finden. Aber einen Tag vorher, an diesem Freitag, ich will es mal schwarzer Freitag nennen, da hat der Deutsche Bundestag, die hatten schon eilig gehabt, in die Sommerpause zu fahren, haben sie in einer Nacht- und Nebelaktion morgens um 8 Uhr, ich habe einschalten wollen, die Abstimmung, da war schon alles abgestimmt, darf ich sagen, fast schon wie bei der Verurteilung unseres Herrn Jesus, in einer Nacht- und Nebelaktion, haben sie mehrheitlich für die sogenannte Ehe für alle gestimmt. Bei sintflutartigen Regenfällen in Berlin. Wer die Möglichkeit hat, die Zeichen der Zeit zu beachten, der erkennt hier manches, wie Gott auch laut oder leise auch in unserer Zeit spricht. Nun, wir haben persönlich nichts gegen Menschen, die vielleicht andere eheliche Lebensformen als die Ehe zwischen Mann und Frau befürworten. Als Menschen haben wir da nichts dagegen. Sie tun uns eher leid. Wir wollen ihnen, ja, ist ja auch nicht mehr erlaubt, aber doch, sag mal, seelsorgerlich Rat geben. Das darf man schon noch sagen. Ich würde sagen, lies die Bibel, da steht es ganz klar. Wir können auch beten. Ja, aber auf jeden Fall Am 30. Juni 2017 wurde mehrheitlich im Deutschen Bundestag diese sogenannte Ehe verabschiedet. Etwas, das es übrigens in unserem Land zuvor noch nie gab, in Jahrtausenden nicht. Man muss mal drüber nachdenken, warum es das an sich nie gab, offiziell. Inoffiziell natürlich immer. Wir verfolgen, wir diskriminieren diese Menschen nicht. Aber es kann uns niemand verbieten, für sie zu beten. Das würde ich doch sagen. Die Freiheit nehme ich mir. Das Gebet können sie uns nicht verbieten. Ja, und nochmals, in 1. Mose 1 und 2 steht ganz klar, die Ehe ist von Gottes Wille, der Liebe und auch der Fruchtbarkeit, die nur möglich ist bei der Ehe zwischen einem Mann und einer Frau. Wenn Gottes Wille wäre, eine andere Art, eine andere Lebensform, dann wären wir ja alle ausgestorben. Da müsste auch ein Mensch drüber nachdenken, der das vielleicht ganz locker und als normal ansieht, aber dann wären wir wahrscheinlich alle gar nicht hier, nicht? Wenn das nicht zwischen Mann und Frau wäre. Das sagt schon die Biologie und natürlich auch die Bibel. Wie gesagt, es ist ein seelsorgerliches Problem und wir wollen auch da helfen, wo wir können, auch wenn sie es uns vielleicht nicht mehr so erlauben wollen. Aber wir haben einfach die Aufgabe, so wie es möglich ist, weiterhin Hilfe zu sein. Natürlich nicht jetzt mit brutalen Methoden, das ist klar, aber einfach in der Liebe des Herrn und durch das Gebet. Ja, dann, bevor ich noch ganz in die Gegenwart komme, Stichwort Corona, möchte ich noch mal auch ein paar Dinge zusammenfassend sagen, was im 20. und 21. Jahrhundert insgesamt sich verändert hat und warum wir viel näher sind an diesen letzten endzeitlichen Erfüllungen der allerletzten Letztzeit dieser, ja, man sagt 70. Jahrwoche oder auch die 3,5 Zeiten, wie auch immer die sich dann entfalten. Und zwar haben sich Dinge erfüllt, die noch zur Zeit eines Apostels Johannes auf Patmos prophetisch offenbart wurden, aber noch nicht vorstellbar waren, wie die sich erfüllen. Unser Bruder legt ja auch gerade hier Offenbarung 13 aus. Deshalb möchte ich es nicht vorlesen. Er würde das noch in weiteren Bibelstunden ja hören. Das ist ein sehr wichtiges Kapitel für die Gegenwart. Aber heute haben wir technische Möglichkeiten, wo sich das Bild des Tieres, wo sich das Malzeichen des Antichristen auch technisch, weltweit, global, das gab es noch nie, erfüllen können. Ich denke, viele von uns wissen das schon. Ich möchte doch sagen, wir haben heute Radios, Fernseher, Computertechnik, Digitaltechnik. Man kann die ganze Menschheit erfassen, erreichen, manipulieren, impfen, Fragezeichen. Darüber möchte ich jetzt nicht spekulieren. Ich sage immer so, viele haben jetzt ja Angst wegen Corona, dass jetzt eine Zwangsimpfung kommt. Was ist in diesem Impfstoff drin? Das ist auch für mich eine wichtige Frage. Wenn es wirklich nur ein Impfstoff ist, habe ich jetzt nicht unbedingt ein Problem damit, wenn er natürlich getestet ist, wenn er wirksam und harmlos ist. Wenn da aber noch irgendwelche Zusatzdaten und Sachen sind, dann muss man schon mal ein bisschen kritischer die Sache betrachten. Ja? Also das kann ich jetzt noch nicht sagen. Müssen wir einfach weiter beobachten, was da auf uns zukommt. Das Ziel ist natürlich, dass die ganze Menschheit immer gläserner und kontrollierbarer wird. Seien wir einfach wachsam, verfolgen wir das ganz bewusst. Heute ist technisch möglich, dass die ganze Menschheit den Antichristen auf einmal sehen könnte, über die Bildschirmmedien, über die Smartphones, über die Fernseher, über die Computer. Der Apostel Johannes hat es offenbar bekommen, ein Bild, das angebetet wird. Ich denke manchmal, wenn alle so rumlaufen mit Smartphones, beten die jetzt schon an, die Smartphones, oder was ist das? Man kann das natürlich benutzen, auch zum Guten, keine Angst. Aber man darf sich nie abhängig machen von irgendwelchen Medien. Das sage ich gerade auch an die jungen Leute, aber auch an Ältere. Ja, es ist ein Gebrauchsgegenstand, kann wertvoll sein, aber es kann alles auch zur Sucht führen und eine falsche Verehrung bekommen, die diesen Dingen nicht zustehen. Wir verehren allein Gott, wir lesen sein Wort, wir wollen ihn verehren und frei bleiben von allen Bindungen. Der Teufel möchte ja uns abhängig machen, möchte unseren Verstand trüben, dass wir gar nicht mehr zur Ruhe kommen, zur Stille. Wenn du in den Wald gehst, geh einfach mal wirklich in den Wald, schalte alles ab, mach die Kopfhörer aus, hör dir das Vogelgezwitscher an. Wer hört hier heute noch, wie schön die Vögel singen? Ja, wir freuen uns auch daran. Ihr seht, ich bin ein fröhlicher Mensch geblieben, auch inmitten all dieser Endzeitentwicklungen. Ja, aber seien wir wachsam mit Malzeichen, mit Zeichnungen auf dem Körper, auch die Tätowierungswelle, denke ich, ist eine Vorbereitung auf das Malzeichen, das auf der rechten Hand oder Stirn aufgeprägt wird. Wenn schon der ganze Körper tätowiert ist, man wird ja nichts mehr dabei empfinden, wenn dann noch was dazukommt. Ja, also auch da sagt uns die Bibel sogar in 3. Mose 19, Vers 28, ihr sollt euch nicht tätowieren lassen. Interessant, ja. Also Ritzen steht da, aber manche Übersetzungen übersetzen es auch mit Tätowieren. Das ist Gott ein Gräuel. Wenn natürlich jemand schon tätowiert ist, dann zum Glauben kommt und es schwer ist wegzumachen. Wir verurteilen niemand, ja, aber trotzdem, wer es vermeiden kann, der sollte seine Haut einfach reinhalten. Es ist auch gesünder und viele haben sich auch bekehrt und dann taufen lassen und haben gesagt, ich würde so gern wegmachen, aber jetzt ist es schon da. Es ist trotzdem jetzt okay, du bist ein lebendiges Kind Gottes, du gehst deshalb nicht verloren. Aber einfach, Gott möchte, dass wir reinbleiben, auch in diesen Dingen. Nun, wichtig ist, dass wir jedenfalls niemals das Zeichen des Antichristen annehmen. Wir erkennen es daran, dass es auch mit Kaufen oder Verkaufen verbunden ist, mit einer Zahl 666, dass es auch wohl mit einem Bekenntnis irgendwann, vielleicht später auch dann verbunden wird, muss nicht gleich sein. Deshalb, ich würde mir persönlich nichts in die Haut oder auf die Haut auftragen lassen. Seien wir da einfach wachsam. Im 21. Jahrhundert haben wir auch den Transhumanismus, die Züchtung von Mischwesen und das Streben nach Gottgleichheit. Das gab schon mal in 1. Mose 6, wo beschrieben wird, dass Gottes Söhne zu Menschentöchtern eingingen und eine Vermischung geschah aus, ich sag mal, aus der dämonischen Welt. Diese Gottessöhne sind wahrscheinlich gefallene Engel gewesen, die sich von Menschenleibern, also derer bedient haben, hineingeschlüpft sind und dann mit den Frauen Geschlechtsverkehr getrieben haben. Daraus sind dann die Riesen der Vorzeit entstanden, so steht in 1. Mose 6. Und heute in der Endzeit, was haben wir heute? Heute haben wir auch eine Welle, wo den Jugendlichen schon Superhelden, Giganten, Riesen, Titanen und lauter solche Dinge nahegebracht werden als normal. Seien wir auch da wachsam. Ich war früher auch ein begeisterter Comicleser, aber man darf diese Dinge nicht glauben. Man darf nicht glauben, dass wirklich ein Superman und diese Dinge gibt. Ja, das erinnert mich doch sehr an diese Giganten der Vorzeit. Wir müssen auch hier heilige Grenzen wahren und auch mit unseren Gibt. Ja, das erinnert mich doch sehr an diese Giganten der Vorzeit. Wir müssen auch hier heilige Grenzen wahren und auch mit unseren Kindern reden, dass sie da nicht in irgendwelche Irrlehren oder verfallen oder diese Dinge für wirklich halten. Und jetzt kommen wir zum Jahr 2020, also wo wir jetzt gerade stehen, bei dieser Bibelstunde im Mai 2020, bei diesem wunderschönen Frühling draußen. Aber die Menschen laufen herum mit Atemmasken. Was ist passiert? Ein kleines Virus, das noch nicht mal ein Lebewesen ist, sondern nur Erbgut enthält, um sich zu vermehren. Und die meisten Viren sind ja positiv, aber dieses Virus, das die Covid-19-Krankheit auslöst, aus dem Stamm der Coronaviren, es hat einen komplizierten Namen, SARS-CoV-2. Dieses Virus, das hat die ganze Welt lahmgelegt, kann man wirklich sagen. Ja? Wenn das mal eine spätere Generation hören sollte, diese Aufnahme, ich will einfach sagen, kein Flugverkehr mehr, Gottesdienste waren verboten bis vor kurzem, jetzt werden sie gelockert, aber nur mit Abstand oder zum Teil sogar mit Atemmasken, Ausgangssperren, sämtliche Betriebe mussten zumachen, Gaststätten sowieso und so weiter und so fort. Also sowas haben wir noch nie erlebt, so alt ich bin jetzt 61 Jahre. Und viele sagen, auch ich, sicherlich, man kann darüber spekulieren, wo das Virus herkommt, aber es ist auf jeden Fall, so denke ich, ein deutliches Reden Gottes in der Endzeit. Der heilige Gott spricht, und zwar in 2. Chronik 7, 13 bis 15. Wenn ich den Himmel verschließe, sodass es nicht regnet, oder den Heuschrecken gebiete, das Land abzufressen, oder wenn ich eine Pest oder Seuche unter mein Volk sende, und wenn dann mein Volk, über dem mein Name ausgerufen worden ist, sich demütigt, und sie beten und suchen mein Angesicht und kehren um von ihren bösen Wegen, dann will ich es vom Himmel her hören und ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen, das Land auch heilen. So sollen nun meine Augen offen stehen und meine Ohren achten auf das Gebet an diesem Ort. Es liegt jetzt an uns, liebe Mitchristen, dass wir beten, dass wir Gott um Gnade bitten, dass dieses Virus wieder zurückweicht, dass wieder normale Zustände einkehren, dass aber vor allem viele Menschen, die bisher gleichgültig dahin gelebt haben, aufwachen und erkennen, es geht nicht alles einfach so weiter wie bisher. Dieser Wohlstand, dieses bequeme Leben kann plötzlich vorbei sein. Wenn jemand nicht aufwacht, jetzt nicht aufwacht, wann wacht er dann überhaupt auf, frage ich mich. Deshalb, wir haben auch massenhaft Traktate gedruckt und verteilt auch in unserer Lukas-Schriftmission hier ganz in der Nähe bei Karlsruhe. Also wir haben sowas noch nie erlebt, dass innerhalb kürzester Zeit Hunderttausende Traktate bestellt wurden. Vorher waren es vielleicht mal ein paar Hundert, ein paar Tausend, aber jetzt Hunderttausende. Das zeigt doch, dass viele Christen jetzt aktiv geworden sind und christlicher Flyer, also Traktate verteilen in die Briefkästen, da ist es ja noch möglich, macht auch davon Gebrauch. Nun, Gott sendet Gerichte wie Dürre, Heuschrecken und Seuchen, damit die Menschen in sich gehen, über ihre falschen Wege nachdenken und zum lebendigen Gott umkehren. Tun sie das, tun wir das, dann wird Gott uns gnädig sein. Wenn nicht, dann setzt sich Gottes Gericht bis zum völligen Untergang fort. Dann werden wirklich diese Gerichte, die in Offenbarung geschrieben sind, losbrechen. Auch heute noch erschallt der Ruf zur Umkehr mit Macht und Deutlichkeit. Kürzlich, ich komme damit jetzt langsam zum Ende, sagte mir ein Nachbar über den Zaun hinweg, von dem ich bisher nicht wusste, ob er gläubig war, hat gesagt, das mit dieser Seuche hat Gott zugelassen, weil die Menschen nichts mehr von ihm wissen wollen. Ist es nicht so, liebe Geschwister? Ein deutlicher Ruf zur Umkehr. Und ich möchte noch ergänzen, wir haben ja viel gehört über den Glaubensabfall, auch über die gottlosen Gesetze der letzten Jahre besonders. Und es ist vielleicht auch kein Zufall, dass gerade als die aktive Sterbehilfe vom Bundesverfassungsgericht im Jahr 2020, ich weiß nicht mehr genau, welches Datum es war, aber es war im März, freigegeben wurde, diese Giftspritze sozusagen. Genau in dieser Woche hat dieses Virus sich rasant in Deutschland ausgebreitet. Zufall? Fragezeichen. Ich denke nicht. Der Herr möchte uns da etwas sagen. Er möchte uns wachrütteln und sagen, kehrt um von diesen falschen Wegen. Und deshalb möchte ich sagen, und wirklich, es ist mein Gebet und hoffentlich das Gebet von uns allen, möge Gott es schenken, dass die gottlosen Gesetze der letzten Wochen, Monate, Jahre und auch Jahrzehnte aufgehoben werden. Ich bin Optimist, ich gebe die Hoffnung nie auf. Ich habe gehört, jemand hat auch unser Buch schon an die Politiker und an die Kanzlerin geschickt. Vielleicht lesen Sie es tatsächlich. Wir müssen einfach hier jetzt alle als Christen die Stimme Gottes sein für unsere Mitmenschen, auch für die Politiker, dass sie diesen Bußruf ernst nehmen und nicht vorbeigehen lassen. Jetzt gibt es wieder Lockerungen, jetzt sagen wir, ja, wir haben es überstanden, wir haben es geschafft. Nein, Gott ist gnädig, er hat die Gebete erhört, wenn es wieder zurückgeht. Und deshalb möchten wir wirklich den Politikern, den Journalisten, den Juristen und allen Beteiligten, auch den Wirtschaftsleuten sagen, ändert die Richtung. Hebt diese Gesetze auf, die letzten Jahre erlassen wurden, zum Beispiel die fast völlige Freigabe der Abtreibung auch in unserem Land. Die aktive Sterbehilfe, ganz neu in unserem Land, das gab es seit dem Dritten Reich nicht mehr in dieser Ausweitung. Unglaublich, ja. Dann auch die Erlaubnis von Gotteslästerung. Pornografie, Prostitution als Beruf wurde hier anerkannt, unglaublich. Drogenmissbrauch, Götzendienst, in jedem Baumarkt kann man heute schon Götzen kaufen, das gab es auch noch nicht bis vor 5 Jahren. Okkultismus und auch die sogenannte Ehe für alle. Hebt solche Gesetze auf, kehrt um zum lebendigen Gott, nehmt sein Wort, die 10 Gebote, auch die Bergpredigt wieder ernst. Werden solche Dinge rückgängig gemacht? Dann wird Gott vielleicht auch unserem Land und Volk noch einmal gnädig sein und seine Gerichte zurückhalten. Es steht natürlich in Offenbarung 9, sie taten doch nicht Buße über ihre Sünden. Aber wir sollten als Beter und Beterinnen die Hoffnung nie aufgeben. Aber nicht nur für die Politiker, auch für uns persönlich kehren auch wir um von unserer Oberflächlichkeit, Lauheit, Gottlosigkeit, unserem modernistischen, zeitangepassten, ängstlichen Denken, unserer Feigheit, den Herrn zu bezeugen. Seien wir doch mutige Bekenner und Bekennerinnen des Herrn Jesus, auch in unserer Umgebung. Nun, ich bin zum Schluss gekommen. Ich hoffe, ich konnte die Zeit einigermaßen einhalten. Ich habe ein bisschen gekürzt, aber wie gesagt, in dem neuen Buch Countdown 2020 könnt ihr es dann ausführlicher nachlesen. Ich möchte also zum Schluss sagen, es ist alles in der Bibel vorausgesagt. Es überrascht uns nichts. Wenn ihr die Ölberg-Endzeitrede Matthäus 24, 25 lest, da ist es alles beschrieben. Auch die Seuchen sind dort genannt. Aber mich ermutigt das auch, wenn wir das sehen, denn es erfüllt sich Gottes Wort. Professor Gitt hat ja mal geschrieben, dass die Bibel über 6000 Verse mit Zukunftsprophetie enthält. Und über die Hälfte hat sie schon erfüllt. Und alles genauso exakt, wie es vorausgesagt war. Es gibt in der Bibel keine einzige falsche Voraussage. Alles erfüllt sich genauso. Und deshalb weiß ich, die Bibel ist Gottes Wort, die Bibel allein, und Gott existiert, denn er hat die Bibel eingegeben. Ist das nicht eine Glaubensstärkung, wenn wir diese Dinge sehen dürfen? Ich kann nur sagen, Halleluja, Preist den Herrn für diese Glaubensstärkung, auch wenn es schwere Zeiten sind, aber es erfüllt sich Gottes prophetisches Wort. Und deshalb bin ich weiterhin ein fröhlicher Christ und wünsche uns das allen. Ich habe ja ein Traktat verfasst, Hilfe bei Angst vor Corona. Und da habe ich auch geschrieben, warum ich persönlich keine Angst davor habe. Weil ich weiß, ich bin im Leben und im Sterben in der Hand unseres lebendigen Gottes. Weil ich sein Kind bin. Wir wollen nicht leichtsinnig sein. Wir wollen die Vorsichtsmaßnahmen einhalten. Wir wollen auch da, soweit es nicht gegen Gottes Wort und unser Gewissen geht, der Obrigkeit gemäß Römer 13 untertan sein. Selbstverständlich. Aber als Christen wissen wir haben Frieden im Herzen. Und auch falls wir wirklich vielleicht auch diesem Virus jetzt sterben sollten, letztendlich sterben wir ja im Sündenfall, sage ich mal, aber dass wir da in der Hand Gottes sind. Ich habe schon zitiert, Lukas 21, 28, wenn ihr seht, dass dies zu geschehen beginnt, dann erhebt eure Häupter, weil ihr erkennt, dass sich eure Erlösung naht. Ja, Jesus Christus kommt wieder. Er kommt bald, so sagt es sein Wort, und wir wollen für die Begegnung mit ihm alle Zeit bereit sein. Gereinigt durch sein Blut, alle unsere Sünden ihm bekennen, den Herrn Jesus bitten um Vergebung, wo wir versagt haben, wo wir selber untreu waren, wo wir Sünde in unserem Leben toleriert haben. Wir sind nicht perfekt, ich bin auch nicht perfekt, wer mich kennt, weiß das. Aber wir haben einen Gott, der gnädig die Sünde vergibt, wenn wir sie ihm bekennen, wenn wir nichts vor ihm vertuschen. Und es heißt mal in dem Psalm sogar, Herr, vergib mir auch die verborgenen Sünden, die mir gar nicht mehr bewusst sind, die vielleicht irgendwo versenkt sind, wo ich jemand Unrecht getan habe und habe es vielleicht gar nicht gemerkt. Auch das kann der Herr uns vergeben. Aber wir sollen auch konkret bitten, aber wir dürfen auch allgemein ihn bitten und er wird uns gnädig sein. Es gilt für die Begegnung mit Jesus Christus bereit zu sein, ihm durch diese Endzeit hindurch die Treue zu halten, kein Mahlzeichen anzunehmen, nicht bei den antichristlichen Entwicklungen mitzumachen und als Gemeinden zu bitten um Bewahrung vor den antichristlichen modernistischen Einflüssen. Und dazu möge der Herr uns allen gnädig sein. Amen. Jetzt möchte ich mit uns beten und soweit es euch auch zu Hause möglich ist, erhebt euch doch in Ehrfurcht vor dem lebendigen, heiligen Gott. Allmächtiger, heiliger Gott und Vater, im Namen deines Sohnes Jesus Christus flehen wir zu dir um Gnade, auch inmitten der endzeitlichen Entwicklungen und auch dieser Corona-Krise. Herr, sei du uns gnädig, ganz persönlich und auch unseren Politikern, Wirtschaftsführern, Journalisten, Richtern und so weiter. Wir flehen dich an, schenk noch Gnadenzeit, dein Wort zu verkündigen. Und schenk noch Gnade, dass auch mancherlei Gesetze, die wirklich gegen dein Wort stehen, dass sie aufgehoben werden, dass auch die Politiker noch mal nachdenken und prüfen, ob das wirklich gut ist, was sie da gemacht haben. Wir wollen dir auch bitten für die Menschen, die bereits verführt sind, die verirrt sind, dass du ihnen hilfst, dass sie umkehren von ihrem Wege, dass sie dich lieben und dein Wort lesen und Buße tun über ihre Sünden. Und da fang du bei uns an, bei jedem von uns, dass wir erkennen, wo wir nicht in Ordnung sind vor dir und bring du uns zurecht durch deine Gnade. Danke, dass du uns erlöst hast durch dein heiliges Blut am Kreuz auf Golgatha. Wir rühmen und preisen deinen heiligen Jesus-Namen. Amen.